Ja, ich freue mich, euch zu sehen und hier vorne zu stehen. Und es ist wirklich immer wieder ein schöner Anblick, euch mal von vorne zu sehen. Wenn man in den Reihen sitzt, dann sieht man immer so von der Seite oder von hinten. Aber ich sehe viele freundliche Gesichter und das freut mich und das baut mich auch auf. Mein Thema lautet: Wie bleibt meine Gemeinde gesund? Mit der Gesundheit ist es ja so eine Sache. Ich war vor einiger Zeit, ja, es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich eine schwere Mittelohrentzündung. Nicht nur einfach eine normale Mittelohrentzündung, sondern es war eine Mittelohrentzündung, eine Außenohrentzündung und geplatzte Trommelfelle. Und zwar beides auf beiden Ohren. Also das heißt, ihr könnt euch vorstellen, die Ohren waren also total beide entzündet, von vorne bis hinten, und die Trommelfelle waren beide geplatzt. Und damit musste ich jetzt irgendwie klarkommen. Und das ist gar nicht so einfach, weil man hört ja nicht mehr viel. Ja. Es wächst zum Glück alles wieder zu und es ist auch alles gut verheilt, aber in dem Moment ist das nicht so leicht. Man ist auf fremde Hilfe angewiesen. Ich konnte nicht telefonieren, weil der Telefonhörer, also das Geräusch, was da rauskommt, die Sprache zu leise für mich war. Kollegen damals mussten für mich einspringen, wenn ich telefonieren wollte. Die mussten dann Telefonate für mich übernehmen. In Besprechungen musste man mich ein bisschen anbrüllen, damit ich überhaupt was verstehe. Und ich brüllte dann zurück. Ja. Das hat die Atmosphäre auch nicht unbedingt, der Atmosphäre nicht immer gut getan, aber so ist das halt, ja. Und auch ansonsten ist es wirklich so, dass wenn man krank ist, man ist oft auf fremde Hilfe angewiesen. Ich würde mich ja gerne um mich selber kümmern, aber es geht nicht. Andere müssen mithelfen, damit ich meinen Alltag bewältigen kann. Und das ist so ein bisschen das Problem bei Krankheiten. Ja, sie ist sehr gebunden. Sie hemmt, sie bindet die Kräfte. Man kümmert sich um sich selbst und hat kaum noch Kraft für andere. Und für das, was man eigentlich machen sollte und was so anliegt am Tag. Und bei der geistlichen Gesundheit einer Gemeinde verhält es sich auch ganz ähnlich. Dann, wenn sie nicht gesund ist, dann dreht man sich nur um sich selbst, die Gemeinde dreht sich nur um sich selbst, alle Kräfte sind gebunden und man hat den Kopf nicht frei für andere, und für den eigentlichen Auftrag der Gemeinde, Menschen in die Nachfolge Jesu einzuladen und sein Kommen zu verkündigen. Deswegen ist es wichtig, dass auch Ortsgemeinden wie unsere gesund bleiben, damit sie ihren Auftrag wirksam erfüllen können. Und eben nicht nur um sich selber sich drehen und die ganze Energie darauf sich verwenden, irgendwie zu überleben. Ja. Die Grundlagen einer gesunden Gemeinde würde ich in drei Punkte zusammenfassen. Ich habe sie mal die 3G genannt, weil sie alle mit G zu tun haben. Ja. Das erste G habe ich mal benannt, ist die Gnade, die Erlösung, die erfahrene Erlösung. Ja, wir glauben ja, wir hatten ja das im Reformationsjahr, hatten wir das Thema Gnade, Rechtfertigung aus Glauben ja ganz genau und sehr ausführlich besprochen. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir aufgrund seines Opfers am Kreuz erlöst sind und dass wir im Gericht bestehen, weil Jesus alles getan hat. Wir glauben daran, dass Gott uns gnädig ist, dass er unsere Schuld vergibt. Wie wirkt sich das auf unser praktisches Leben und auf unser Leben in der Gemeinde aus? In einer christlichen Zeitschrift stand einmal der Satz: Wir predigen immer nur, was wir tun sollen und nicht über das, was Gott für uns bereits getan hat. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber interessant ist, wenn man sich mal die Briefe der Apostel im Neuen Testament anschaut, wie Paulus Briefe aufgebaut hat. Ich will mal ein Beispiel nennen, den Epheserbrief. Epheserbrief 1 bis 14. Wer möchte, kann mal gerne mitlesen. Epheser 1, die Verse 1 bis 14. Da heißt es bei der Lutherübersetzung: Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Jesus Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes, Unterpfand ist eine Vorauszahlung unseres Erbes, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, und dann geht der Brief erst los. Zuerst kommt also 14 Verse, erklärt der Apostel Paulus, dem Empfänger der Brief, was die Adressaten eigentlich sind. Ja? Er hat sie durch Christus zu seinen Kindern gemacht. Wir sind Erlöste, wir haben Vergebung der Sünden. Wir sind Erben des Reiches Gottes. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und so weiter. Und das steht alles am Anfang. Und dann, erst wenn er das gesagt hat, wenn er klar gemacht hat, dass ihr bereits Erlöste seid, dass ihr die Gnade Gottes erfahren habt, kommt er zu seinem Anliegen des Briefes und dann sagt er, was dann eigentlich alles dazugehört. Die Rechtfertigung aus Gnade ist ja aber mehr als nur ein juristisches Geschehen. Die Rechtfertigung aus Gnade macht frei. Was bedeutet das praktisch? Ein Beispiel, zugegebenermaßen ein extremes Beispiel. Seit kurzem wird darüber diskutiert, was mit den Menschen passiert, die von Deutschland aus sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen haben. Soll man sie zurücknehmen und vor Gericht stellen? Was ist mit einem jungen Menschen, der aus Verblendung sich dem IS angeschlossen hat? Wenige, aber doch zu viele Menschen sind aus Europa und Deutschland haben dies getan. Sie haben ihre Familien verlassen, sich auf abenteuerlichen Wegen in Syrien eingeschleust und sich dort einer Gruppe sogenannter Glaubenskämpfer angeschlossen, Gotteskämpfer. Sie lernten, dass es gut ist, die Ungläubigen zu töten. Sie lernten, dass es gut ist, die Kinder von sogenannten Ungläubigen zu töten, Menschen zu quälen, Frauen und Mädchen zu vergewaltigen und so weiter. Das alles wurde getarnt als gute Tat des Glaubens. Was aus der Ferne noch verlockend aussah, der Kampf des Guten gegen das Böse, in diesem Fall den Unglauben, das Böse, der Unglaube, die Abtrünnigen, das sieht aus der Nähe betrachtet nicht mehr so schön aus. Töten, foltern, quälen, vergewaltigen wird zur Pflicht und Ausstieg wird mit dem Tode bestraft. Doch einigen gelingt die Flucht, sie kehren zurück, freiwillig. Für das, was sie getan haben, müssen sie sich vor einem deutschen Gericht verantworten. Aber was ist mit ihrem Gewissen? Wie leben sie weiter mit ihrer Schuld? Ein anderes Beispiel. Vor einigen Jahren gab es in Bad Aibling ein schreckliches Zugunglück. 11 Menschen kamen ums Leben, weil ein Fahrdienstleiter auf einer eingleisigen Strecke ein Signal falsch gestellt hat. Ja, das war irgendwie so nicht automatisiert, sondern da musste der Fahrdienstleiter noch irgendwie selber eingreifen. Und dann prallten 2 Nahverkehrszüge zusammen. 11 Menschen kamen dabei ums Leben. 11 Tote wegen einer Unaufmerksamkeit. Wie wird der Fahrdienstleiter mit dieser Schuld leben können? Er wurde übrigens zu 3,5 Jahren Haft verurteilt wegen fahrlässiger Tötung. Rechtfertigung aus Gnade. Auch für diese Menschen ist Christus gestorben. Auch diesen Menschen steht der Weg der Vergebung und der Erlösung offen. Sie dürfen frei sein, wenn sie Jesus annehmen, weil Jesus sie durch ihre Erlösungstat vor 2000 Jahren freigemacht hat. Und was ist mit mir? Ich bin kein IS-Kämpfer. Wegen mir musste auch noch niemand sterben. Wie soll ich Gottes Geschenk an mich begreifen, wenn ich doch noch gar nicht so viel auf dem Kerbholz habe? Wie viele Gedanken, die ich täglich denke, gehören denn eigentlich in die Kategorie schlecht? Wie viele Gedanken, die ich über andere Menschen habe, Kollegen, Vorgesetzte, Nachbarn, sollten besser nicht gedacht werden? Was sagen wir an einem Tag? Nicht alles, was vielleicht besser nicht gesagt werden sollte. Wenn wir uns angucken, was wir jeden Tag tun, was in Gottes Augen und für unser tägliches Miteinander schlecht ist, dann bekommen wir vielleicht langsam eine Idee, warum es nötig war, dass Jesus vor 2000 Jahren auch für mich gestorben ist. Und auch mir unterlaufen Fehler, die negative Auswirkungen auf andere haben. Auch wenn keine Absicht vielleicht dahinter stehen mag, so trage ich doch die Verantwortung für mein Handeln. Auch solche Schuldverflechtungen, will ich es mal nennen, solche Schuldverflechtungen, kann Jesus vergeben. Es beeindruckt mich, wenn ich mir vor Augen führe, auf welche Weise Jesus die Liebe Gottes bewiesen hat, nämlich indem er Mensch wurde und für uns starb. Johannes 3, Vers 16, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Das kann mich doch nicht kalt lassen. Wenn ich Gnade erfahren habe und nun zu Gottes engstem Familienkreis gehöre, ist das nicht Grund genug und ja auch Drang genug, Gott zu lieben? Ist das nicht Grund und Drang genug, auch mit anderen Menschen, und hier wird es jetzt für die Gemeinde interessant, ist es nicht Grund und Drang genug, auch mit anderen Menschen liebevoll und gnädig umzugehen? Ich bin ein geretteter Sünder und wir sind alle gerettete Sünder. Ein weiterer Punkt. Wenn ich gerechtfertigt bin, dann muss ich meine Frömmigkeit nicht mit anderen vergleichen oder mich von anderen oder mit anderen messen oder messen lassen. Denn das, was ich tue, was ich denke, muss allein Gott gefallen. Er ist mein Maßstab. Ihm will ich gefallen und vor ihm will ich mich verantworten. Wer seine fromme Leistung mit anderen vergleicht und dann vielleicht feststellt, dass sie besser ist, rechtfertigt sich im Grunde selbst. Er nimmt Gnade nicht als Geschenk an, sondern insgeheim als eine Belohnung für ein frommes Leben. Gegenseitiges Vergleichen ist aber die Pest für jede Beziehung, auch für die Beziehungen in der Gemeinde. Man wird immer jemanden finden, der schlechter ist und immer jemanden, der besser ist. Nach unseren, nach meinen Maßstäben. Na und? Durch Vergleiche, auch wenn sie unbewusst geschehen, wird der andere nicht mein Nächster, dem ich nahe kommen will, sondern ein Konkurrent. Eheberater sagen uns, dass in vielen Ehen eine Art Konkurrenzkampf stattfindet. Soziologen sagen uns, dass Vereine und andere Gruppierungen darunter leiden, wenn es Konkurrenzkämpfe gibt. Beispielsweise um Führungspositionen und Anerkennung. Und es ist leicht einzusehen, dass Konkurrenzkämpfe auch in Gemeinden Schaden anrichten. Konkurrenz belebt das Geschäft, das gilt nur für die Wirtschaft. Für die Gemeinde heißt es, Konkurrenz tötet die Liebe. Christus hat uns auch deswegen ohne Verdienst aus reiner Gnade gerettet, damit wir vor ihm alle gleich sind und keinen Anlass haben, uns über andere zu erheben. Ja, ich bin besser als du, mir musste Jesus mehr vergeben oder weniger. Ja. Alle Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, schreibt Paulus im Römerbrief. Die Folgen für die Gemeindegesundheit liegen auf der Hand. Ein offenes, wertschätzendes und nicht verurteilendes Gemeindeklima. Und ein drittes noch, durch Gnade habe ich Heilsgewissheit. Johannes 5, Vers 24, da steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das sagt Jesus, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Heilsgewissheit bedeutet ein Glauben ohne Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst ist wichtig fürs Überleben. Sie versetzt Körper und Psyche in Alarmstimmung. Man ist bereit für Angriff oder Flucht. Wie gesagt, bei Gefahr ist das sehr nützlich. Als Dauerzustand ist es dagegen sehr anstrengend und im Glauben kontraproduktiv. Wo ein angsterfüllter Glaube herrscht, sind Angriffe auf den Nächsten oder Flucht, zum Beispiel Flucht aus dem Glauben, aus der Gemeinde, nicht fern. Angriff und Flucht, typische Reaktion bei Angst. Heilsgewissheit fördert dagegen die innere Gelassenheit. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich muss nicht vollkommen sein. Der andere ist ein geliebtes Kind Gottes. Er oder sie müssen auch nicht vollkommen sein. Und als Ergebnis haben wir, wo der Gnade Raum gegeben wird, entsteht eine Gemeinde mit einem menschenfreundlichen geistlichen Klima, die dem Heiligen Geist viele Gelegenheiten gibt, zu wirken mit den Menschen, die sich für ihn zur Verfügung stellen. Das zweite G ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft untereinander. Gott ist schon eine Gemeinschaft. Wir glauben ja an die Dreieinigkeit, an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Streng genommen kann man sagen, Gott ist eine Kleingruppe. Und eine Gemeinde ist kein Publikum, sondern eine Gemeinschaft. Es gibt so zwei Gemeindemodelle. Das ist so das konstantinische Gemeindemodell. Also das heißt, dass sich in der Kirche etabliert hat, als das Christentum unter dem Kaiser Konstantin im Jahre 330 ungefähr im Römischen Reich Staatsreligion wurde. Ja? Also man sieht einen Geistlichen, der vor der Gemeinde steht und predigt und die anderen hören zu, bleiben passiv. Der Geistliche wird von oben inspiriert und er inspiriert die Gemeinde. Ja? Sie ist gebäudezentriert, pastorenorientiert und veranstaltungsorientiert. Nichts gegen Veranstaltungen und Gebäude und so weiter und Pastoren, brauchen wir alles. Ja? Aber es ist die Frage, was steht wirklich im Mittelpunkt? Das neutestamentliche Gemeindemodell dagegen ist Christus-zentriert, gemeinschaftsorientiert und gabenorientiert. Das ist so ein bisschen plakativ hier dargestellt. Christus ist die Mitte und jeder hat eine Beziehung zu Christus und eine Beziehung zueinander. Ja, es ist also ein Netz von Beziehungen zu Christus und zueinander. Die treffen sich auch in Gebäuden, die haben auch Veranstaltungen, die haben auch Pastoren. Aber ihre Werte und das, was im Mittelpunkt steht, ihr Gemeindeselbstverständnis, ist ein anderes. Ja, sie sind untereinander als Gemeinschaft verbunden. Sie sind nicht Konsumenten, sondern sie sind aktiv dabei. Ich kann jetzt nicht auf alle Aspekte von Gemeinschaft eingehen. Daher will ich einen praktischen Aspekt von Gemeinschaft herausheben. Und zwar steht er unter diesem Stichwort einander. Es gibt im Neuen Testament ungefähr 50 Stellen, in denen das Wort einander, also bei Luther vor allen Dingen, auftaucht. Also einander, 50 Stellen direkt zum Handeln, wo 50 Stellen, in denen direkt zum Handeln, zum Wohl anderer in der Gemeinschaft aufgefordert wird. Das sagt Paulus dann zum Beispiel, wenn er am Anfang seiner Briefe sagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben seines Reiches, wir sind Erlöste, dann kommen oft Aufforderungen bei Paulus. Dann kommen so diese Einander-Aufforderungen. Einige Beispiele will ich mal vortragen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Römer 15, Vers 7. Zu diesem Punkt habe ich vorhin schon einiges gesagt. Nicht nur ich bin ein erlöstes, geliebtes Kind Gottes, auch mein Nächster ist es. Wir kennen das. Eigentlich wollten wir nur Gemeinschaft mit Gott. Ja, und jetzt ist da aber noch der und der und der und der und der. Ja, und die da. Aber Gott möchte Gemeinschaft mit uns allen haben. Und er möchte, dass auch wir Gemeinschaft miteinander haben. Eine andere Stelle, Epheser 4, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Das bedeutet, die Last des anderen mitzutragen. Wir können nicht alle Probleme lösen, allein schon gar nicht. Wir brauchen einander. Wir können uns auch nicht um alles kümmern. Aber wir können nachfragen. Wir können Anteil nehmen. Wir können manchmal Hilfe organisieren, delegieren. Wir können teilhaben. Wir können uns füreinander interessieren. Wir können uns öffnen und vielleicht auch manchmal die Erfahrung machen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Kolosser 3, Vers 13. Vergebt euch untereinander. 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Einer erbaue den anderen. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Jakobus 5, Vers 15, bekennt also einander eure Sünden. Interessant, ja. Und Jakobus 5, Vers 16, betet füreinander. Einander, ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament. Einander annehmen, einander teilnehmen, vergeben, erbauen, bekennen und beten. Und wenn wir das ernst nehmen und in die Tat umsetzen, dann bin ich fest davon überzeugt, dann wird sich die geistliche Gesundheit der Gemeinde verbessern. Das wird die Gesundheit stärken. Das dritte G, Gebet oder geistliches Leben. Ja, wer Gnade erfahren hat und die Gemeinschaft anderer Christen sucht, in dem entsteht ein geistlicher Hunger nach Gemeinschaft mit Gott. Wenn er nicht gestillt wird, dann passiert das, was bei körperlichem Hunger passiert. Die Leistungsfähigkeit sinkt, Denken und Handeln werden immer schwerer, man wird müde und irgendwann fällt man ins Koma und stirbt. Daher ist die Verbindung zu Gott wichtig. Sie wird gepflegt durch Gebet, ja, durch Anbetung, durch Bekennen, durch Nachsinnen über sein Wort und natürlich durch Bibellektüre, durch Bibelstudium, durch Bibellesen. Auch hier greife ich einen Aspekt heraus, der in, wie ich glaube, adventistischen Kreisen häufig vernachlässigt wird, nämlich die Anbetung. Für viele konservative Christen stehen Evangelisation und Mission im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Der christliche Autor John Piper macht jedoch deutlich, dass es noch etwas Wichtigeres gibt. Etwas Wichtigeres als Mission? Das eigentliche Ziel, so schreibt er, ist der Gemeinde, ist nicht missionarisches Wirken, sondern Anbetung. Mission gibt es doch nur, weil nicht alle Menschen Gott anbeten. Anbetung ist das Höchste, nicht Mission, weil Gott der Welt der Höchste ist und nicht der Mensch. Wenn die Weltgeschichte zu Ende geht und die unzählbaren Millionen Erlösten vor Gottes Thron auf ihr Antlitz fallen, wird es keine Mission mehr geben. Mission ist eine vorübergehende Notwendigkeit. Anbetung aber bleibt in Ewigkeit. Sie ist daher die Kraftquelle und das Ziel der Mission. Und nicht umsonst, wir haben es heute ja gehabt im Bibelgespräch, erste Engelsbotschaft, fürchtet Gott, gebet ihm die Ehre und betet ihn an, der gemacht hat, Erde, Himmel, Wasserquellen und so weiter. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass auch in der Verkündigung Anbetung eine wichtige Rolle spielt. Anbeten, Ehrfurcht, Gott ernst nehmen, mit ihm rechnen. Die Anbetung öffnet den Weg zu den geistlichen, zu anderen geistlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Beten, Nachsinnen über sein Wort, Bibelstudium und so weiter, weil sie zeigt, wer Gott ist. Ebenso notwendig sind Reue, Bekenntnis und Vergebung, einander vergeben. Denn sie lassen uns erkennen, wer wir sind. Die alle anderen geistlichen Handlungen und Disziplinen fußen auf diesem Fundament. Wenn jemand keine klare Vorstellung vom Wesen Gottes hat und nicht weiß, in welchem Zustand er sich selbst befindet, können die anderen geistlichen Disziplinen das geistliche Leben nicht entwickeln. Anbetung einerseits und bereuen, bekennen, vergeben andererseits bilden ein unverzichtbares Fundament. Und wenn man das versteht, dann regelt sich alles andere von selbst. Eine Anbetung ist mehr als Singen im Gottesdienst. Es ist eine Lebenshaltung, die Gott in den Mittelpunkt des Lebens stellt und die Hingabe an ihn als höchstes Lebensziel hat. Römer 12, Vers 1, Neues Leben Bibel, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Anbetung geschieht, grob gesagt, durch Lobpreis und Dienst. Lobpreis und Dienst. Ellen White schrieb, wahre Anbetung besteht darin, mit Christus zusammenzuarbeiten. Gebet, Ermunterung und Worte sind billige Früchte, die oft aufgesetzt sind. Früchte, die sich in guten Werken zeigen, in der Fürsorge für Bedürftige, für Witwen und Waisen, sind echte Früchte, die ganz selbstverständlich auf einem guten Baum wachsen. Ganz selbstverständlich. Viele Gemeinden haben durchaus eine Dienstkultur. Man kann sich vielfältig engagieren. Und gerade vor einer Gemeindewahl wird ja deutlich, wie viele Dienste es gibt in der Gemeinde. Ja? Also gerade auch interne Dienste. Aber ich glaube, viele Adventgemeinden haben keine Anbetungskultur im Hinblick auf das praktische geistliche Leben. Man kann das Singen von Anbetungsliedern im Gottesdienst als einen Ausdruck der inneren Haltung sehen, sich Gott ganz hinzugeben. Nicht als Programmpunkt einfach. Gemeinsame Anbetung hilft dabei, die Gemeinde gesund zu erhalten, weil sie den Blick weg von uns auf Gott richtet. Dabei werden Verstand und auch Gefühle einbezogen, was wirkungsvoller ist, als wenn nur der Verstand, das Denken auf Gott gerichtet ist. Auch das Fühlen auf Gott sollte gerichtet sein. Als Menschen sind wir ja ganzheitliche Wesen und das gilt auch für die Anbetung Gottes. Viele Christen, auch Adventisten in anderen Kulturen, haben keine Scheu, hier Anbetung auch emotionaler auszudrücken. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir als Adventisten zumindest hierzulande kaum eine Kultur der Anbetung haben, vielleicht aus Angst, irgendwie charismatisch zu werden. Ja, welch ein Verlust, wie viel gesünder könnten unsere Gemeinden sein, wenn wir die Kraftquelle gemeinsamer Anbetung mehr nutzen würden. Nicht einfach als Programmpunkt im Gottesdienst, das ist mir ganz wichtig, sondern vor allem als äußeres Zeichen einer inneren Haltung. Ein Arbeitskreis aus allen Missionsverantwortlichen der Vereinigungen und Verbände hat vor einiger Zeit sich des Themas der geistlichen Gesundheit von Gemeinden angenommen und sich gefragt, ja, woran merken wir eigentlich, wenn eine Gemeinde gesund ist? Was sind die Merkmale, was sind die Kennzeichen? Wir merken schon eher, wenn was nicht stimmt. Ja? Also wenn ich krank bin, merke ich das. Ja? Das ist, wenn ich gesund bin, dann ist das so selbstverständlich. Ja? Aber wenn ich krank bin, merke ich das. Aber was ist mit gesunden Gemeinden? Was sind die Merkmale von gesunden Gemeinden? Und man hat, ich war bei diesem Arbeitskreis als Vertreter des Verlags anwesend und konnte so diesen Prozess ein bisschen miterleben. Und man hat also 5 Merkmale identifiziert, an denen man das erkennen kann. Ich habe sie mal hier aufgeschrieben. 5 Merkmale. Zum einen, erstens, sie glaubt an Jesus, verherrlicht Gott und verlebt im Gehorsam ihm gegenüber. Zum Zweiten, sie hat befähigende, dienende Leiter. Das ist so ein Wort, befähigende. Also Leiter, die andere auch anleiten, die andere ausbilden, coachen und heranziehen. Sie begibt sich drittens in die Situation der Menschen hinein, dient ihnen und beeinflusst die Umwelt. Viertens, sie ist missionarisch, lädt Menschen zur Nachfolge ein und macht sie zu Jüngern Jesu. Das ist auch interessant. Wir laden vielleicht viel ein, aber wenn sie dann da sind, machen wir sie auch zu Jüngern, bilden wir sie weiter, lehren wir sie, was Nachfolge bedeutet. Weiß ich nicht, ich hoffe. Dann, fünftens, sie lebt in liebevoller Gemeinschaft als Leib Christi und integriert Menschen aller Generationen gemäß ihren geistlichen Gaben in das Leben und die Leitung der Gemeinde. Das sind so 5 Merkmale, die sich herausgestellt haben als Merkmale einer gesunden Gemeinde. Nun kann sich jeder prüfen und fragen, ist das in meiner Gemeinde, ist das hier auch der Fall? Übrigens, diese Merkmale stehen jedes Mal auch in Adventisten heute in einem kleinen Infokasten, meistens auf der Seite Notizbrett im hinteren Teil. Da kann es jeder nochmal nachlesen. Einfach so als ständige Information. Ja, was haben wir heute gehört und nehmen es mit nach Hause? Wir haben gehört, es gibt 3 Punkte, die alle mit einem G anfangen. Zum ersten die Gnade. Wir sind erlöste Kinder Gottes und auf dieser Grundlage leben wir und bauen die Gemeinde. Wir sind aus Gnade erlöst. Das hat Auswirkungen auf unsere geistliche Gesundheit. Die erfahrene Liebe Gottes ist für mich Grund und Drang genug, Gott und meine Mitmenschen zu lieben. Wir sind alle gleich. Ich muss mich nicht mit anderen im Glauben messen. Ich kann anderen großherzig begegnen, denn wir sind alle Sünder und allen ist von Gott vergeben worden. Wenn ich die Gewissheit habe, von Gott als sein Kind angenommen worden zu sein? Kann ich ohne Angst glauben? Niemand muss fehlerlos sein. So entsteht eine Gemeinde mit einem menschenfreundlichen, geistlichen Klima, die dem Heiligen Geist viele Gelegenheiten zum Wirken bietet. Das zweite G ist die Gemeinschaft. Die Gemeinde ist der Leib Christi, die Gemeinschaft der Gläubigen. In dieser Gemeinschaft handeln wir aneinander. Wir haben aufeinander Acht und tragen Lasten gemeinsam, da wo es möglich ist. Das stärkt auch die geistliche Gesundheit von Ortsgemeinden. Und das dritte G ist das Gebet oder das geistliche Leben. Gebet und Anbetung stillt unseren geistlichen Hunger und verbindet uns in besonderer Weise mit Gott. Anbetung ist eine Lebenshaltung, die sich in Lobpreis und Dienst ausdrückt. Und nach meinem Eindruck sollten wir mehr Wert auf gemeinsame Anbetung legen, weil wir dadurch unsere Herzen und unseren Verstand Gott öffnen und ihm eine weitere Tür aufmachen, durch die er wirken kann. So stärkt auch die gemeinsame Anbetung die geistliche Gesundheit von Gemeinden. Leiter sollten auf diese drei Punkte achten. Missionsgeist ist untrennbar mit diesen Punkten verwoben. Eine gesunde Gemeinde wird automatisch nicht nur für sich selbst leben, ja, wie ein Kranker, der sich um sich selbst kümmern muss, weil er Schmerzen hat und nicht leistungsfähig ist. Der muss zusehen, dass er gesund wird. Eine gesunde Gemeinde wird auch ganz natürlich nach außen wirken. Manchmal sogar, ohne dass ihr das so bewusst wird, die Gerechten, die Jesus in seiner Predigt über das Weltgericht in Matthäus 25 erwähnt, haben auf ganz natürliche Weise ihren geringsten Brüdern und Schwestern gedient und damit auch Jesus gedient. Der Textzusammenhang zeigt, dass es ihnen dabei nicht darum ging, irgendeine religiöse Leistung zu vollbringen, sondern sie haben einfach ihren Glauben ausgelebt. Willst du gesund werden? Das fragte Jesus einen Kranken, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda lag. Johannes 5, Vers 6 kann man das nachlesen. Die Frage von Jesus an diesen Menschen gilt auch uns. Sie ist nicht nur einfach pro forma gestellt. Man kann sich in seiner Krankheit gut einrichten. Man muss keine Verantwortung übernehmen und kann sich um sich selbst drehen. Jesus heilte auch nicht alle, sondern nur jene, die gesund werden wollten. Er sagte auch, dass nur ein gesunder Baum gesunde Früchte hervorbringen kann. Matthäus 7, Vers 17. Deswegen muss ich oder sollte sich jede Gemeinde fragen, möchten wir gesund bleiben? Möchten wir gesund bleiben? Und was tun wir dafür? Amen.